Afrikaner besitzen an Bodenschätzen genau das, was wir für die Digitalisierung und die Dekarbonisierung brauchen.
Die afrikanischen Länder sind gesegnet durch diesen Rohstoffvorkommen, aber leider kommt der Reichtum oder die Einnahmen aus dem Verkauf dieser Mineralien nicht unbedingt bei der Bevölkerung direkt an.
Jetzt kann man das verhandeln, weil plötzlich interessieren sich verschiedenste Seiten für diese Ressourcen.
Das Wichtige ist, dass man den Afrikanern auf Augenhöhe begegnet und gerade jetzt gibt es eben die Möglichkeiten, sich auch als Europa in Afrika zu positionieren.
Herzlich willkommen zur dritten Folge von Lookout Außenwirtschaft, Staffel Afrika. Wir machen heute wieder eine Tiefenbohrung und widmen uns den Themen Ressourcen, Bodenschätze und Energie. Und dabei stellen wir natürlich wie immer auch die Frage, welche Rolle spielt Europa dabei und wie können österreichische Unternehmen diese Chancen nutzen? Mein Name ist Eva Weißenberger und ich begrüße heute zwei besonders interessante Gäste, und zwar einerseits Martin Lugmeier. Er ist Experte für erneuerbare Energien bei der UNIDO, das ist die UN-Organisation für industrielle Entwicklung. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie haben schon einmal in Afrika gelebt, 3 Jahre und gearbeitet, und zwar auf den kapverdischen Inseln. Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, was kommt Ihnen da in den Sinn, wenn Sie an Afrika denken?
Ja, das war eine großartige Zeit, weil Kap Verde ist ja eine Insel, ist jetzt nicht ganz repräsentativ für den Kontinent Afrika, weil es eine Insel ist. Und es ist einfach eine kulturell sehr interessante Insel, weil viel berühmte Musik kommt von Kap Verde. Kap Verde ist ein Platz, wo sich Europa und Afrika trifft. Das ist eine ganz spannende Mischung auch von Leuten, Menschen, Farben, Musik, die sich vermischt von Portugal, von Afrika. Und es ist eine ganz spannende Zeit gewesen, persönlich und beruflich natürlich, weil die Leute sind auch ganz besondere, sind sehr offene Leute in Westafrika generell. Ich bin ja sehr viel nach Westafrika gereist. Man fühlt sich dort als Europäer total integriert, wird eingeladen. Jeder ist neugierig, was macht man, jeder ist interessiert, woher man kommt.
Und jetzt noch eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Wenn Sie, liebes Publikum, sich unser Gespräch nicht nur anhören, sondern auch anschauen möchten, dann können Sie das tun unter lookout.tv und auf YouTube. Alle weiteren Infos dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Unser zweiter Gast ist der Martin Meischl. Der lebt derzeit in Südafrika, in Johannesburg, denn er ist WKÖ-Wirtschaftsdelegierte dort. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du nach Wien gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und du bist eben für die Außenwirtschaft Austria nicht nur für Südafrika zuständig, sondern auch von Angola bis Mosambik, bis Namibia und dann eben bis runter nach Südafrika für das gesamte südliche Afrika. Und du warst in den Nullerjahren schon einmal dort stationiert. Wie hat sich denn Südafrika von damals bis heute verändert?
Ja, das stimmt. Ich war zwischen 2005 und 2008 war ich der Stellvertreter am Außenwirtschaftscenter Johannesburg. Das war eine sehr spannende Zeit vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben da sehr viele österreichische Firmen gehabt, die involviert waren im Stadionbau, aber auch andere Dienstleistungen und Produktlieferungen. Und bin jetzt seit August 2020 der Wirtschaftsdelegierte in Johannesburg. Johannesburg hat sich in den 12 Jahren zwischen meinem Abschied und meiner Neuankunft sehr verändert. Es sind extrem viele Gebäude gebaut worden, aber man hat auch feststellen können, dass Johannesburg gewissermaßen afrikanischer geworden ist.
Was heißt afrikanischer? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, Südafrika, das ist ja die Rainbow Nation, wie es der Nelson Mandela gesagt hat. Aber man hat schon bemerkt, dass viele Leute, vor allem Weiße aus Südafrika bzw. aus Johannesburg, ausgewandert sind Richtung Europa, Richtung Australien oder Kanada. Und es hat auch innerhalb von Südafrika eine gewisse Immigration gegeben aus Gauteng, das ist die Region rund um Johannesburg und Pretoria, Richtung Kapstadt. Und nichtsdestotrotz, es ist ein unglaublich dynamischer Markt, es ist eine dynamische Stadt, es ist immer irgendwas los, aber es ist auch eine Herausforderung.
Mhm. Gut, kommen wir zu unserem, Sie wollten was dazu sagen?
Ich würde vielleicht was dazu sagen, weil ich ganz, ganz interessant finde, Martin, du warst zur gleichen Zeit in Südafrika oder bis zur gleichen Zeit kommen Weltmeisterschaft wie nach Kap Verde, nach Westafrika. Also wir haben beide die Weltmeisterschaften in Afrika verfolgt und ich habe noch eine gute Erinnerung, wie Ghana gespielt hat, sensationell Fußball gespielt. Auch eine super Erinnerung, weil ich damals zusammen mit von diesem Zentrum, wo ich gearbeitet habe, da waren ja alles Leute aus Westafrika, aus ganz verschiedenen Kulturen, aus Ghana, französischsprachig, englischsprachig, portugiesischsprachig und wir gemeinsam diese Weltmeisterschaft verfolgt haben, das war
Was auch wichtig zu wissen ist, die komplette Außenhülle vom Finalstadion in Soweto in Johannesburg wurde von einer österreichischen Firma geliefert.
Ah, okay. Ja, sehr gut. Ja, dann sind wir schon bei unserem Thema und man hat jetzt hier auch sehr schön gesehen, wie divers Afrika ist. Das ist ein sehr großer Kontinent mit mehr als 50 Staaten und Nationen. Das heißt, eine Seite von Afrika ist nicht so wie die andere. Das hat man jetzt an diesen Geschichten sehr schön gesehen. Ich wollte jetzt nur kurz sagen, warum ich mein Handy hier heute liegen habe, weil eigentlich schaltet man ja auf Flugmodus vor so einer Podcast-Aufnahme. Also ich hoffe, Sie haben auch auf Flugmodus geschalten, aber ich habe es heute mitgebracht, denn in diesem Handy, gehe ich mal davon aus, ist sicher sehr viel Afrika drinnen. Also vielleicht kommt das Gold in der SIM-Card aus Südafrika und wahrscheinlich kommt das Lithium für den Akku aus Namibia. Und da stellt sich für mich die erste inhaltliche Frage jetzt, ohne diese afrikanischen Rohstoffe, hätten wir überhaupt Smartphones?
Also ich glaube, das ist eine super spannende Frage, was Sie da stellen, weil ich glaube, es wäre fast nicht möglich oder nicht, sagen wir so, zu dem Preis, wie Smartphones angeboten sind, weil natürlich Afrika hat ja riesige Ressourcen an sogenannten kritischen Mineralien, die ja in diesen Smartphones stecken. Also das reicht von den Batterien, das reicht aber auch von den LED-Screens beim Monitoren, aber auch bei den Smartphones. Und jetzt, wenn man sich das anschaut, welchen Schatz da Afrika hat, das in den verschiedenen Regionen, das wäre es fast unmöglich.
Welche Rohstoffe, welche Bodenschätze finden wir denn wo in Afrika?
Es ist natürlich sehr vielseitig. Es gibt ja viele verschiedene Bodenschätze von Energieressourcen, fossile Brennstoffe, Öl, Gas, natürlich sehr weit verbreitet. Dann gibt es die ganzen Metalle, eben von denen ich schon gesprochen habe, diese kritischen Metalle, also wie zum Beispiel Kobalt, was ja vor allem in der DRC, in der Demokratischen Republik von Kongo ist. Es gibt ganzen Platinium-Gruppen, die es zum Beispiel gibt im Südafrika sehr stark, wo sie sehr viel damit zu tun haben. Ja, das ist eigentlich über ganz Afrika verteilt, dieser Rohstoffreichtum. Und das ist vor allem wichtig von dem her, weil das sehr viel zu tun hat mit unseren Zukunftstechnologien, wo wir derzeit hingehen, also mit der Industrie 4.0. Smartphones gehören dazu, die Digitalisierung der Wirtschaft, die Vernetzung der Wirtschaft mit Informationstechnologien der Industrie.
Außer Südafrika, wo finden wir noch so wertvolle Edelmetalle und Mineralien?
Also in Guinea zum Beispiel, in Ghana zum Beispiel, in Sambia zum Beispiel, in Namibia zum Beispiel. Also ganz breit gestreut in Afrika.
Also das heißt, die Afrikaner besitzen am Bodenschätzen genau das, was wir für die Digitalisierung und die Dekarbonisierung brauchen. Jetzt könnte man meinen, damit sind alle afrikanischen Staaten, die solche Vorkommen haben, reich. Ist das wirklich so, Martin? Oder wie gehen Sie mit diesen Bodenschätzen um?
Ja, die Frage der Verteilung des Reichtums ist eine ziemlich schwierige Frage. Man muss dazu sagen, die afrikanischen Länder sind gesegnet durch diesen Rohstoffvorkommen. Aber leider kommt Reichtum oder die Einnahmen aus dem Verkauf dieser Mineralien nicht unbedingt bei der Bevölkerung direkt an. So wie man in Russland die Oligarchen hat, sage ich, gibt es auch in Afrika immer wieder die Oligarchen oder die Mining Magnates, die davon profitieren. Aber es gibt natürlich auch jetzt Bestrebungen, dass dieses Einkommen dann in der ganzen Bevölkerung verteilt wird. Der Herr Lugmeier hat jetzt auch schon die Öl- und Gasvorkommen erwähnt. Gerade in Mosambik ist jetzt das weltweit zweitgrößte Gasfeld erschlossen worden und die wollen jetzt eben versuchen, damit das ganze Land davon profitiert. Also das heißt, es sollen Spitäler gebaut werden, es sollen Straßen gebaut werden, die Infrastruktur im Land soll aufgrund des Reichtums, den durch diese Erdgasfunde gemacht worden sind, erhöht werden. Und da sehen wir natürlich auch große Chancen für die österreichischen Firmen. Im Rohstoffgeschäft selbst, österreichische Firmen, die abbauen, gibt es nicht unbedingt viele, aber wir sind vor allem bekannt als Zulieferer von qualitativ hochwertigen Produkten, die im Mining-Sektor gebraucht werden. Dazu zählen zum Beispiel die Förderbänder von Doppelmayr, die Lieferseile von Teufelsberger, aber auch Ingenieurleistungen aus Österreich sind in Afrika gefragt und wir als Außenwirtschaftscenter Johannesburg sind auch im Anfang Februar 2024 bei der Mining in Durban in Kapstadt vertreten mit 7 österreichischen Firmenvertretern und es ist die weltweit größte Mining-Messe. Also man sieht da schon, wir bringen unsere Produkte, wir bringen unsere Dienstleistungen ein, um diesen Sektor zu unterstützen.
Und das heißt, da wäre noch wahnsinnig viel Potenzial auch für andere österreichische Firmen.
Absolut. Ja.
Das Stichwort China ist jetzt noch nicht gefallen. Daher meine Frage, inwieweit beherrschen eigentlich schon die Chinesen diesen afrikanischen Rohstoffmarkt, die Rohstoffmärkte, und inwieweit profitieren Sie davon, dass Sie halbfertige Produkte einkaufen und dann in Ihren Fabriken in China sozusagen fertig machen und dann wieder an die wachsende Bevölkerung in Afrika verkaufen?
Beherrschen ist, glaube ich, das falsche Wort, aber Sie sind sicher bestimmend in verschiedenen Ländern. Ich kann nur als Beispiel nennen, wie ich von Johannesburg nach Lusaka, nach Sambia geflogen bin, war ist der komplette internationale Terminal des Flughafens in Lusaka von den Chinesen gebaut worden. Also egal, wo man in diesem Terminal ist, man sieht überall die chinesischen Schriftzeichen. Und das ist eins für die Beispiele, wie die Chinesen in Afrika agieren. Also sie kommen mit großen Infrastrukturprojekten in das Land hinein. Sie bringen die Staaten natürlich auch dementsprechend in die Schuldenfalle und sichern sich damit auch den Zugang zu den Rohstoffen und zu den ganzen Mineralien.
Für die Afrikaner eröffnet sich natürlich jetzt eine große Chance. Wie wir ja kurz angesprochen haben, es gibt einen Bedarf nach Edelmetallen, der jetzt extrem steigt. Und jetzt natürlich kann man verhandeln als Afrikaner, weil wir gehen in Richtung erneuerbare Energien, wir gehen in Richtung Digitalisierung. Diese Digitalisierung erneuerbare Energien braucht diese ganzen Edelmetalle. Man braucht Kobalt, man braucht Platinum für den grünen Wasserstoff, was auch sehr heiß diskutiert wird derzeit. Jetzt kann natürlich Afrika sagen wir so, es war vorher, dass eher China diesen Bedarf angemeldet hat in afrikanischen Ländern, mit Infrastrukturvorhaben kombiniert hat und dadurch auch Zugang zu diesen Rohstoffen bekommen hat. Und China hat dadurch einfach eine gute Führungsposition, dass es diese Rohstoffe werden oft nicht in Afrika weiterverarbeitet, die werden nach China gebracht und werden dort weiterverarbeitet. Dadurch hat in einigen kritischen Metallen oder seltene Erden zum Beispiel, hat China eigentlich eine 90-prozentige Stellung innerhalb der Produktion, der Weiterverarbeitung auch dieser Metalle. Jetzt ist natürlich so, dass Europa, die USA, das jetzt gesehen hat, jetzt sieht man natürlich, man braucht diese Metalle und man hat sie selbst nicht im genügenden Maße oder kann sie nicht produzieren. Man sieht auch die Europäische Union mit ihren neuen Initiativen, der Gateway-Initiative mit Afrika, versucht Europa da auch sozusagen in diesen Markt mehr einzusteigen.
Bleiben wir kurz dabei, was ist diese Gateway-Initiative? Wie kann man sich das vorstellen?
Die Europäische Union, also mit dieser Gateway-Initiative, versucht einfach eine Partnerschaft, eine stärkere Partnerschaft zwischen Afrika und Europa aufzubauen. Und im Rahmen dieser Gateway-Initiative fokussiert man sich auf Schlüsselindustrien, wo man sieht, dass die halt sehr stark wachsen in Afrika. Und eine davon ist auch der Edelmetall- und der Mining-Industrie, neben vielen anderen, Automobilindustrie, Gesundheitssektor, Infrastrukturaufbau, die Umwelttechnologie. Und im Rahmen dessen bietet man den Afrikanern jetzt zum Beispiel an, dass man Edelmetalle lokal verarbeitet. Es gibt da Energie zum Beispiel für Batteriefabriken, dass man die lokal weiterverarbeitet, damit dass die Wertschöpfung auch dort vor Ort bleibt. Dadurch, natürlich ist da ein bisschen auch ein Hintergedanke, dass das dann nicht mehr in China weiterverarbeitet wird, sondern lokal in Afrika. Von afrikanischer Seite, das ist sehr positiv. Das heißt, wenn man jetzt die Rahmenbedingungen gut setzt in Afrika, kann man von diesem, man sagt ja, diese Edelmetalle, dass sich ja der Bedarf 500-fach höher sein wird bis 2050. Das heißt, die Afrikaner sind in einer guten Position, gut für ihre eigene Wertschöpfung beizutragen. Leider.
Also da hätte ich jetzt mal zwei Fragen. Die eine wäre, Sie haben jetzt zweimal gesagt, die Afrikaner sind in einer sehr guten Verhandlungsposition, weil sie eben reich an Bodenschätzen sind. Aber können sie die wirklich auch nutzen, diese starke Verhandlungsposition, das heißt umwandeln? Bleibt das Geld im Land?
In der Vergangenheit war das ein bisschen schwieriger, weil zum Beispiel jetzt, wenn man bei diesen Edelmetallen bleibt, weil erst der große Bedarf von China kommen ist. Jetzt kann man das verhandeln, weil plötzlich interessieren sich verschiedenste Seiten für diese Ressourcen und natürlich ist man in einer Verhandlungsposition, die man auch schon nützt. Man sieht ja, dass zum Beispiel einige afrikanische Länder gesagt haben, nein, wir zum Beispiel exportieren jetzt kein Lithium mehr unverarbeitet, wie in Sambia, wie in Zimbabwe. Ghana hat Ähnliches auch geleckt und diese Bands haben gesagt, wir geben das nur her, wenn ihr lokal produziert, also eine lokale Wertschöpfung gibt es, lokal weiterverarbeitet.
Gut, auf der anderen Seite haben wir jetzt gehört, Europa bemüht sich seit ein paar Jahren immer mehr, aber fällt das auf fruchtbaren Boden? Es gibt dieses Zitat, das Henry Kissinger, dem früheren US-Außenminister, zugeschrieben wird. Wen rufe ich an, wenn ich in Europa anrufen will? Und da wäre meine Frage, Wollen die afrikanischen Staats- und Regierungschefs überhaupt in Europa anrufen?
Also ich glaube schon, dass sie in Europa anrufen wollen. Es gibt ja auch immer die EU-African Union-Gipfel. Und da sieht man schon, dass man vor allem sich ja auf Augenhöhe begegnen soll. Also die Europäer haben natürlich eine koloniale Vergangenheit in Afrika. Aber die sollte man jetzt mal hinter sich lassen. Da gibt es auch große Bestrebungen in Afrika, sich noch unabhängiger zu machen von den ehemaligen Kolonialmächten. Aber das Wichtige ist, dass man den Afrikanern auf Augenhöhe begegnet. Und gerade jetzt, wie der Herr Lugmeier erwähnt hat, gibt es eben die Möglichkeiten, sich auch als Europa in Afrika zu positionieren. Ich war vor circa einem Jahr in Lusaka in Sambia beim EU Sambia Business Forum, wo verkündet worden ist, dass jetzt in Sambia gemeinsam mit der Demokratischen Republik Kongo eine Batterienproduktion heraufgefahren werden soll. Also sie möchten eben vermeiden, dass diese Rohstoffe nur mehr Richtung China gehen, sondern sie wollen eben, dass die Wertschöpfungskette im Land bleibt und dass auch dementsprechend Industrien und Jobs geschaffen werden. Und da sieht man schon, dass wir jetzt als Europäer einen ganz anderen Zugang haben als die Chinesen. Die Chinesen nehmen weniger Rücksicht auf Menschenrechte, die Chinesen nehmen weniger Rücksicht auf Umweltstandards. Und ich glaube, da können wir schon eine gewisse Vorreiterrolle spielen.
Und welche Rolle spielt Russland und das BRICS-Bündnis?
Also Russland mit BRICS und China spielen vor allem im Kontext mit Südafrika eine Rolle. Der letzte BRICS-Gipfel war auch vor circa 4 Monaten in Johannesburg. Präsident Putin durfte nicht einreisen oder hat sich entschieden, nicht einzureisen. Da hat es die Kontroverse gegeben wegen dem Haftbefehl. Aber man muss schon klar sagen, dass Südafrika sich jetzt als Spieler in einer offenen Welt sieht, also man orientiert sich auch an den anderen BRICS-Ländern. China ist ein großer Investor in Südafrika, aber man darf nicht vergessen, dass trotzdem 78% der Investitionen in Südafrika aus der EU, aus England und aus den USA kommen, während ca. 18% aus China kommen.
Kommen wir mal zum Thema Energie und Energieversorgung. Das wurde ja auch schon angesprochen, auch der grüne Wasserstoff. Aber mal so, damit man sich was vorstellen kann. Du lebst ja in Johannesburg, Martin, und man liest immer wieder, dass dort stundenweise relativ regelmäßig der Strom abgeschalten wird, schon mit Vorwarnung, aber dann ist ein paar Stunden einfach kein Strom da. Wie kannst du da überhaupt arbeiten?
Das ist eine große Herausforderung. Also das sogenannte Loadshedding ist mit Abstand die größte Herausforderung in Südafrika. Wir haben im Jahr 2023 von 365 Tagen 350 Tage Stromabschaltungen gehabt. Das ist teilweise 4 Stunden, 8 Stunden, aber auch bis zu 12 Stunden am Tag. Und das beeinflusst natürlich das tägliche Leben. Selbstverständlich beeinflusst es die Wirtschaft, wenn man produzieren muss, wenn man Maschinen betreiben muss und man keinen Strom hat. Aber es beeinflusst auch das alltägliche Leben. Also wenn ich normalerweise von zu Hause ins Büro fahre, brauche ich zwischen 7 und 10 Minuten für die Fahrt ins Büro. Aber wenn Loadshedding in meiner Gegend ist, dann fallen die ganzen Ampeln aus und dann braucht man 30 bis 40 Minuten. Und das hat natürlich einen ziemlichen Einfluss auf die ganzen Entscheidungen, die man trifft, aber natürlich auch auf die Sicherheit, weil wenn natürlich dann am Abend die Straßenlampen nicht funktionieren, dann überlegt man sich doppelt und dreifach, ob man noch einen Weg in ein Restaurant macht oder nicht.
Und also der Begriff heißt Loadshedding, was bedeutet das genau?
So, Loadshedding, das ist das kontrollierte Abschalten von diversen Teilen des Stromnetzes, um einen kompletten Zusammenbruch, also sprich einen Blackout zu vermeiden. Es wird keinen Südafrikaner geben, der nicht die Eskom-Se-Push-App installiert hat. Da weiß man, dass man in einer gewissen Region lebt, wo der Strom dann abgeschaltet wird und bekommt ungefähr 1 Stunde davor eine Push-Nachricht auf das Handy. So, heute zwischen 16 und 20 Uhr hast du keinen Strom bei dir in der Gegend.
Dazu muss man dazu sagen, im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten ist Südafrika ja eigentlich besser entwickelt, auch was die Infrastruktur betrifft. Und es gibt zum Beispiel in der Region Subsahara 600 Millionen Menschen, die überhaupt keinen Strom haben. Oder auch in Nigeria kommt es immer wieder zu Blackouts. Unser Geopolitik-Experte der Außenwirtschaft Austria, der Christian Kiesberg, hat das in unserer ersten Folge von dieser Staffel des Podcasts so zusammengefasst: Die Infrastrukturdefizite sind die Achillesferse Afrikas. Sehen Sie das auch so?
Ja, ist auf alle Fälle so. Man muss das vielleicht im Zusammenhang auch sehen von der Entwicklung von Afrika. Also Afrika versucht ja derzeit, sich zu industrialisieren. Das ist auch notwendig, weil das Bevölkerungswachstum, was derzeit Afrika hat, ist ja enorm. Also wir sprechen derzeit von 1,5 Milliarden Konsumenten, der anwachsen wird auf 3,5 Milliarden innerhalb der nächsten 20 Jahren. Ein irrsinniger wachsender Bedarf. Jetzt kann man sich auch vorstellen, wie sich da der Infrastrukturbedarf sich dementsprechend ändert und was da für Investitionen notwendig sind. Das sind Herausforderungen, Probleme, aber in Wahrheit sind das ja Rieseninvestitionschancen, also für beide Seiten, also für Europa, für andere Länder. Jetzt, wenn man sich natürlich in Afrika anschaut, jetzt haben nach wie vor, wie Sie schon angesprochen haben, 600 Millionen keinen Zugang zu Elektrizität. Also diese Dinge, was der Martin beschrieben hat in Südafrika, sind gang und gäbe in anderen Regionen von Subsahara-Afrika. Wir müssen auch vielleicht darüber reden, dass wir hier nicht nur von Elektrizität sprechen, sondern es gibt noch eine viel größere Herausforderung mit der Kochenergie, weil ja insgesamt immer noch knapp 900 Millionen in Subsahara-Afrika keinen Zugang zu sauberen Kochenergie haben und nach wie vor traditionelle Biomasse verwenden zum Kochen und keinen Zugang zu LPG-Gas zum Beispiel hat oder anderen sauberen Ressourcen. Also das heißt, da kommen riesige Herausforderungen auf die Infrastruktur auf uns zu, die auch gleichzeitig Chancen sind für Investitionen. Also man sagt, dass jährlich im Energiesektor in ganz Afrika 190 Billionen investiert werden müsste jedes Jahr, um die globalen Ziele der Vereinten Nationen zu schaffen im Energiesektor. Was heißt universeller Zugang zu Energiedienstleistungen? Da sind wir derzeit sehr weit entfernt.
Und wo werden diese Investitionen herkommen? Oder anders gefragt, wo sollen sie herkommen?
Ja, das ist die große Frage. Es gibt diese Ziele, die sich die internationale Gemeinschaft gestellt hat, die sich auch Afrika selbst gegeben hat. Also es gibt ja die Agenda Afrika 2063, also die Vision Afrika, die sich selber gegeben hat und die heißt unter anderem auch universelle Energiezugang für alle. Jetzt, woher kommen diese Investitionen? Das ist die große Frage und diese Frage ist noch einmal schwieriger geworden zu beantworten, weil er durch die Corona-Krise ja, also gerade die makroökonomische Situation vieler afrikanischen Staaten sich verschlimmert hat, da ja eine hohe Verschuldung notwendig war, um durch diese Corona-Krise zu kommen. Jetzt sagt man, jetzt hat man natürlich weniger öffentliches Geld zur Verfügung, um zu investieren in den Infrastruktursektor. Der Großteil muss durch den Privatsektor kommen. Jetzt muss man natürlich den Rahmen schaffen, dass die Private investieren wollen vor Ort. Und natürlich kommt immer darauf an, in welchen Ländern. Man geht in diesen Ländern normalerweise, wo es relativ gute politische Rahmenbedingungen und Stabilität gibt und ein gutes Reglementarium, die kriegen auch mehr von diesen Investitionen in diesen Ländern, aber auch auf internationaler Ebene muss es einfach mehr Finanzierung geben. Es geht ja vor allem um Investitionen ist auch die Frage, in welche Energie man investiert. Stichwort Klimawandel. Es geht ja darum, dass man in erneuerbare Energien investiert.
Jetzt würde man doch sagen, in Afrika sollte es für Solar- und Windenergie beste Bedingungen geben.
Es gibt natürlich beste Bedingungen, ja, aber es gibt zu wenig, weil Finanzierung einfach derzeit, ja. Das ist das Hauptproblem. Wenn man jetzt schaut, wo erneuerbare Energien, von den Gesamtinvestitionen, die derzeit weltweit in erneuerbare Energie gehen, gehen 2% nach Afrika ungefähr. 2-3% nach Subsahara-Afrika. Das ist minimal.
Den grünen Wasserstoff muss man vielleicht jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz erklären. Das ist eben eine besondere Form von Wasserstoff, die auf umweltfreundlichere Weise produziert wird durch die Elektrolyse von Wasser mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Und der Schlüsselaspekt, der den grünen Wasserstoff damit eben abhebt, ist dieser emissionsfreie Produktionsprozess. Wie stellt sich das dar? Wird das wirklich verstärkt aus Afrika kommen in Zukunft, dieser grüne Wasserstoff? Und wie kommt der dann überhaupt zu uns?
Also gerade Namibia möchte sich jetzt sozusagen als Energielieferant für Europa positionieren, als Ersatz für das Gas aus Russland beziehungsweise für das Öl aus Arabien. Und da gibt es das sogenannte Haifen-Projekt. Das ist ein 10 Milliarden Dollar Projekt in der namibianischen Wüste, wo vor allem unsere deutschen Kollegen sehr, sehr involviert sind. Namibia ist eines der am wenigsten besiedelten Länder der Welt. Die haben extrem viel Sonne, die haben auch extrem viel Windkraft an der Küste und damit haben sie die idealen Voraussetzungen, um diesen grünen Wasserstoff zu produzieren. Das ist dann ein sehr kompliziertes technisches Verfahren, aber dieser Wasserstoff wird dann in Ammoniak umgewandelt und dann in großen Tankschiffen dann nach Europa gebracht, wo dann wieder bei den LNG-Terminals dieser Ammoniak dann in Erdgas umgewandelt wird. Und das ist definitiv eins von den großen Projekten. Und da haben wir auch eine österreichische Firma, die ELF, berateten Ingenieure dabei, die als Lead Engineering Company bei diesem Projekt dabei sind.
In Österreich gibt es ja die Stahlindustrie und um diese zu dekarbonisieren, braucht man eben den grünen Wasserstoff. Jetzt wird der grüne Wasserstoff muss natürlich dementsprechend auch kompetitiv sein und muss sozusagen preiswert sein. Und jetzt bietet sie sich natürlich an. Das Problem, in Europa haben wir nicht so viele Flächen und billige Ressourcen für erneuerbare Energien, also jetzt Windenergie vielleicht im Norden. Und in Afrika gibt es natürlich sehr große Flächen, wo man erneuerbare Energie sehr billig herstellen kann, wie in Nordafrika, wie im südlichen Afrika.
Jetzt ist ja die österreichische Wirtschaft besonders gut in den Bereichen Infrastruktur, Ingenieurswesen, Green Tech. Wo sind denn da österreichische Unternehmen schon vertreten und wo gibt es noch Potenzial?
Also ich glaube, jede Region der Welt das Energiethema als eines der wichtigsten Themen, und Energie ist natürlich in Afrika immer ein großes Thema, genauso eben auch das Wasser und Abwasser, was man nicht vergessen darf. Also Wasser wird eine der größten Konfliktquellen sein in den nächsten Jahren, aber gerade auch mit der Urbanisierung, was der Herr Lugmeier angesprochen hat, in den verschiedenen Ländern, wird es wichtig sein, dass es genügend Wasser, aber auch Abwasserinfrastruktur gibt, und da haben wir sehr viele österreichische Firmen, die führend in diesem Sektor sind.
Haben die österreichischen Unternehmen zu lange gezögert, um auf die afrikanischen Märkte zu gehen?
Ja. Kurz und schlüssig, ja.
Aber holen wir es jetzt auf oder wie können wir es aufholen? Was tut ihr als Außenwirtschaft Austria, damit wir aufholen?
Also wir versuchen natürlich, die österreichischen Firmen zu motivieren, um nach Afrika zu gehen. Wir sagen, Afrika ist der Markt vor der Haustür. Man muss sich im Klaren sein, in Afrika passieren die Sachen nicht von gestern auf heute. Also ich sage immer das Sprichwort, Afrika ist ein Marathon und kein Sprint. Um in Afrika aktiv zu sein, braucht man einen langen Atem. Das muss man ganz klar eingestehen. Aber wenn man einmal dort dann einen Durchbruch hat, dann kann man relativ gute Geschäfte machen. Das Gute ist, Österreich hat ein sehr gutes Image in Afrika, also qualitativ hochwertige Waren und Dienstleistungen. Und es geht nur einfach darum, den Mut zu haben, den Schritt nach Afrika zu wagen. Aber dafür haben wir eben unsere 6 Außenwirtschaftscenter auf dem afrikanischen Kontinent, die die österreichischen Firmen vor Ort unterstützen.
Wenn wir jetzt gehört haben, eben die Uhr und die Zeit, auf der Metaebene trifft das zu auf Afrika. Wie ist das in diesen persönlichen Geschäftsbeziehungen? Gilt das da auch, quasi, dass die Afrikaner sich mehr Zeit nehmen, um Geschäfte zu machen?
Definitiv. Noch einmal, es wird nicht alles von gestern auf heute passieren. Man muss sich Zeit nehmen, um Beziehungen aufzubauen. Man muss auch lokale Leute hineinbringen. Man braucht jetzt nicht unbedingt den Glauben zu haben, dass man jetzt die gleiche Vorgangsweise wie in Deutschland, Italien oder Schweiz auch in Afrika haben kann. Und man soll sich eben auch bei uns, bei den Außenwirtschaftscentern erkundigen. Wir sind da, um die Firmen über die Herausforderungen in den Märkten aufzuklären, aber auch über die Möglichkeiten. Und wir haben unsere Netzwerke, um zu sagen, okay, das ist jetzt die richtige Person, um mit denen zu sprechen, oder da würden wir sie eher davon abraten. Und das sind genau die Aufgaben, die wir Außenwirtschaftscenter auf dem afrikanischen Kontinent haben.
Und über eine Herausforderung müssen wir auch noch sprechen, wenn wir über Afrika und Ressourcen und Energie sprechen, und das ist der Klimawandel. Afrika ist auch von sehr starken klimatischen Phänomenen betroffen. Auf der einen Seite gibt es Dürrekatastrophen, auf der anderen Seite gibt es Überflutungen und Hochwasser und schwere Regenfälle. Wie gehen denn die betroffenen Regionen damit um?
Das ist natürlich ein immer größeres Thema. Die Adaptionskosten an den Klimawandel steigen jedes Jahr enorm und belasten auch dementsprechend die fiskale Haushalte in Afrika. Also es gibt ja einige Beispiele, die kürzlichen Zyklone, die es gegeben hat, auch betroffen im südlichen Afrika und in Ostafrika. Die haben zwar immer sehr nette Namen, aber sie sind brandgefährlich, wie ich glaube, die letzten waren Anna und Freddy, die die Lebenswelt ja von Millionen von Menschen bedroht haben, die ja irrsinnige Auswirkungen gehabt haben, auf die Infrastruktur zerstört haben. Und die sind sozusagen diese Adaptionskosten, die da entstehen durch den Klimawandel, obwohl Afrika, wie wir vielleicht schon am Anfang ein bisschen gesagt haben, 30% der Bevölkerung hat, stark steigend, aber nur 3% der schädlichen Schiermissions ja emittiert und die Rechnung zahlt dafür. Ist ja beim letzten Klimagipfel, bei den letzten 2 Klimagipfeln, ist ja ein großer Fortschritt passiert mit der Loss und Damage, dass ja auch erstmal möglich ist, dass Entwicklungsländer schnell Gelder bekommen können dafür, für solche Auswirkungen wie für Zyklone zum Beispiel, dass man da gleich den Wiederaufbau finanziert. Ist natürlich immer wichtig, dass diese Infrastrukturwiederaufbau dann ein Low-Carbon, ein grüner Wiederaufbau ist.
Naturkatastrophen betreffen dann sehr oft Frauen und Kinder. Ich weiß schon, Afrika als Kontinent ist sehr divers, mehr als 50 Staaten, überall ist es anders. Aber kann man das so global sagen, wie ist die Rolle der Frauen in diesem Zusammenhang?
Ja, ist natürlich auch eine schwierige Situation. Frauen und Kinder sind auch einer der Hauptleidtragenden dieser Situation. zum Beispiel, wenn es um Wasser geht, in der Zone Sahel, zum Beispiel immer mehr Entholzung und so weiter. Jetzt muss man, da gibt es diesen Konnex auch zum Energiethema, dass ja die Kochenergie vor allem aus traditioneller Biomasse ist und in Burkina Faso müssen dann Frauen oder Kinder immer weitergehen, die Biomasse zu holen für den täglichen Bedarf. Die Wassersituation ist natürlich eine ganz schwierige und es betrifft natürlich Frauen auch viel im Haushalt. Aber man muss auch die Chancen sehen. Viele Frauen sind auch Unternehmer in Afrika und es werden immer mehr Unternehmer und es gibt auch viele positive Beispiele, wo eben Frauen auch involviert sind in dieser Wertschöpfung von Adaptionstechnologien, die aufkommen.
Sie machen dann ganz kleine Small Businesses auf,
Small Businesses.
Um sich da sich und ihre Familie sozusagen durchzubringen. Aber manche von denen werden dann auch noch mehr erfolgreich oder es reicht zum täglichen Leben zumindest.
Genau. Es gibt interessante Beispiele von Frauen in Westafrika zum Beispiel, die selber Produzenten sind von effizienten Biomasseöfen. Die brauchen weniger Holz. Dadurch, dass sie weniger Holz brauchen, ist positiv, braucht man nicht so viel Holz zum Verheizen. Dadurch braucht man weniger Einkommen für dieses Holz und für die Energiegewinnung. Und das ist ein Beispiel für so eine Wertschöpfungskette, wie Frauen vermarkten.
Und jetzt kommen wir von der kleinen lokalen Ebene wieder zum großen Ganzen. Was würden Sie den österreichischen Unternehmen, Konzernen raten, die nach Afrika streben? Worauf muss man achten?
Also ich meine, also was der Martin schon gesagt hat, ich glaube, man braucht Durchhaltevermögen. Ich glaube, in Österreich muss man dann auch sehr früh schon investieren in das und das ist bei der Bildung, dass man einfach Leute interessiert, die Studienabgänger sind, die sich einfach schon für dieses Thema interessieren. Es gibt ja einige positive Beispiele von österreichischen Universitäten, wie der BOKU zum Beispiel im Wasser- und Siedlungshygienesektor, wo Absolventen aus diesem Wasser- und Siedlungshygienesektor dann später eigene Unternehmen gegründet haben. Es gibt ähnliche positive Entwicklungen in Graz, zum Beispiel mit der Universität in Graz, im Solarthermie-Bereich, wo Spin-offs gegeben hat, österreichische, wo junge Unternehmer, die schon früh an diesen Kursen teilgenommen haben, die eben die Entwicklungszusammenarbeit betonen, dann später Unternehmer geworden sind und weltweit tätig sind im Solarthermie-Bereich zum Beispiel.
Jetzt drehe ich die Frage mal um, gibt es irgendwelche absoluten No-Gos, was man nicht machen darf als europäisches Unternehmen, wenn man in Afrika Geschäfte machen möchte?
Also ich glaube, vor allem man sollte nicht jetzt als, auf gut tirolerisch heißt es, großkopfert auftreten, sondern man sollte den Firmen wirklich und auch den Regierungsvertretern auf Augenhöhe begegnen. Die Afrikaner wurden jahrhundertelang von Europäern kolonialisiert, fremdbestimmt und sie haben jetzt sicher nicht die Lust darauf, jetzt das auch in der Wirtschaft zu machen. Und man sollte auch aufpassen, dass wir mit unseren eigenen Vorstellungen jetzt nicht die Vorstellungen von den Afrikanern kontrakrieren. Also man sollte schon sich auf das Kulturelle einstellen. Man sollte eben den langen Atem mit sich bringen. Und wie nochmal, die Augenhöhe, das ist das wirklich, wirklich Wichtigste. Genauso, wenn ich jetzt hier nach Amerika gehe, um mit jemandem Geschäfte zu machen, nach Asien, sollte ich genauso nach Afrika gehen. Und ich glaube, es sind eh nur die Afrikaner, die darauf warten, von uns beglückt zu werden.
Gut, dann fasse ich mal zusammen. Also wir brauchen die Bodenschätze Afrikas und die Afrikanerinnen und Afrikaner für die Digitalisierung und die Dekarbonisierung, also für die zwei wichtigsten Aufgaben. Österreich ist da durchaus schon dabei, ein bisschen auch beim Mining jedenfalls mit Expertise, nicht direkt mit Tatkraft. Und andererseits aber beim Thema Energie, Energieversorgung, da gibt es österreichische Unternehmen, die durchaus schon am Markt realisieren können. Aber leider, du hast es gesagt, ein bisschen verschlafen haben wir die glorreiche Zukunft und die Chance in Afrika schon, aber nichts, was wir nicht schon noch aufholen könnten. Und man sollte aber, wenn man das möchte, dort Geschäfte machen, da unternehmerisch tätig zu werden und in den Handel einzutreten, jedenfalls viel Zeit mitzubringen und vielleicht dafür seine Uhr zu Hause zu lassen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen zu fragen, was Sie noch sagen wollten über Afrika?
Was ich vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen betonen möchte, ist einfach, Afrika ist der Kontinent der Möglichkeiten. Afrika ist ja nicht kein Land, sondern es ist ein Kontinent, der sich aus verschiedenen Regionen zusammenfasst und eben stark wachsender Markt ist an Konsumenten. wo riesige Investitionen in den nächsten 20 Jahren kommen werden, in den verschiedensten Bereichen, wo auch österreichische Unternehmer komparative Vorteile haben. Und möchte dabei betonen, dass Afrika auch einen anderen Weg nimmt. Also Afrika arbeitet ja derzeit in einer großen kontinentalen Freihandelszone. Also ist ja das große Ziel, es läuft für die Afrikanische Union. Mehr Wertschöpfung soll in Afrika bleiben, weil es ist ja derzeit schwieriger Handel zu betreiben zwischen Ghana und einem anderen afrikanischen Land als wie mit Rotterdam oder mit Wien oder mit Berlin, weil die Zölle höher sind als wie mit Europa teilweise. Wenn man heute als Unternehmen dort investiert, bekommt man in Zukunft Zugang zu einer Freihandelszone ohne Zölle im ganzen afrikanischen Raum. Und wie gesagt, wir reden hier von einer wachsenden Bevölkerung von 1,5 Milliarden zu über 3,5 Milliarden. Wir reden von 17 neuen Megacities in Afrika und wir reden von riesigen Investitionschancen, Bergbau, Gesundheitssektor, Infrastruktur, Maschinenbau, viele andere.
Möchtest du dem noch was hinzufügen?
Mutig sein, den Sprung nach Afrika wagen, sich mit den Außenwirtschaftscentern in Kontakt setzen. Wir sind da, um die österreichischen Firmen zu unterstützen. Und der Wayne Gretzky hat gesagt, you miss 100% of the shots you don't take.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Ich hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sein werden. Wir widmen uns da dem Thema Startup- und Tech-Szene in Afrika. Die boomt nämlich gerade extrem. Alle Infos gibt es übrigens auch auf lookout.tv. Wirtschaftsstories aus aller Welt aus erster österreichischer Hand. Aktuell, fundiert, inspirierend.